Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts, zur Trailer Park Edition unseres Korbiger Podcasts, denn heute meldet sich einer von uns aus dem Wohnmobil. Deshalb schon mal der kleine Disclaimer zum Start, falls ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, zum Beispiel prasselnden Regen, weil Wetter ist nicht so überragend, ist halt ein bisschen anders heute. Was natürlich grundsätzlich die große Konstante hier ist, ist der heute mal wieder unausgeschlafene
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wir haben es geschafft. Wir haben endlich die Finals, es ist endlich losgegangen und ich habe gehört, du bist heute Nacht mal wieder früh aufgestanden und hast direkt mehr oder weniger live geguckt. Wie war's?
Ja, schon. Also das gute Alte um 4 aufstehen und dann so, indem man Auszeiten ein bisschen vorspult, irgendwann im vierten Viertel dann
und
live
Reviews.
Sein. Das ist ja Reviews. In diesem Spiel war es zum Glück ja nicht ganz so schlimm, was das anging, aber
ja.
Da gab es auch schon andere Vorfälle in diesen Playoffs, deswegen ist das mein zeitsparender Tipp. Grundsätzlich war es gut, finde ich. Also es war ein sehenswertes Spiel. Es wurde am Ende halt ein bisschen deutlicher, also beziehungsweise insgesamt in der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen deutlicher und Phoenix war schon eindeutig besser, aber gleichzeitig, wenn man weiß, dass Milwaukee irgendwie unter Mike Budenholzer fast immer irgendwie kein besonders gutes erstes Spiel macht, dann war das vielleicht auch ein Stück weit zu erwarten. Mich hat es erstmal sehr gefreut, also gestern Abend sickerte es ja schon so ein bisschen durch, dass Giannis wahrscheinlich vielleicht doch noch irgendwie zweifelhaft fraglich könnte sein mitmacht. Also der Status wurde ja ein paar Mal verändert und dass er dann dabei war, hat mich schon gefreut. Das spricht für mich auch dafür, dass es noch eine durchaus interessante Serie werden kann.
Ja, ich fand auch, und ich meine, nachdem du Mike Budenholzer schon angesprochen hast, also ihm wird ja vorgeworfen, relativ ungern auf Dinge zu reagieren, beziehungsweise unmittelbar zu reagieren, die so während des Spiels stattfinden. Diesmal hat er reagiert.
Hat ganz viel ausprobiert, ja.
Ja, also da kommen wir ja noch zu. Ich muss sagen, ich fand es auch gut. Ich meine, ich bin natürlich schon ein bisschen traurig, dass es weder L.A. noch New York ist oder Rio oder Tokio. Also die großen Märkte, die Großstädte fehlen mir schon ein bisschen.
Du sorgst dich auch um die Einschaltquoten, oder?
Ja, absolut, absolut. Und weil, ich meine, das Geile ist ja eigentlich immer, bei diesen Big Market und so, ja, ich weiß schon, man kennt dann eher die Lakers und kennt dann eher die Knicks, aber eigentlich ist das scheißegal, wir sind ja eh in der Halle, ne? Von daher, du siehst ja nichts von der Stadt. Ja.
Und das eigentlich stimmt, ist doch wobei nur, manchmal gibt es schon einen Spieler von draußen.
Ja, gut, also, stimmt, so dieser Flug Richtung so. Halle, ne? Ja. Da ist natürlich auch Downtown L.A. das schönste Bild, das du so haben kannst.
Ja, ich stelle mir vor, also, in Downtown L.A. so ein Deer District auch aufgebaut wird. Das würde auch relativ interessant aussehen, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Downtown L.A. war jetzt gar nicht so spannend damals. Ich war einmal da. Weil rund ums Staples Center war es ganz nett. Ansonsten, glaube ich, gibt es aber andere Ecken in L.A., die interessanter sind. Aber sonst, ganz kurz, diese Big-Market-Diskussion, findest du die, ist die für dich sinnvoll, oder?
Also, ehrlich gesagt, dass im Ligabüro darüber diskutiert wird, macht natürlich schon irgendwie Sinn. Aber was ich immer nicht so ganz verstehe, ist, warum so viele Fans der Sportart sich deswegen Sorgen machen. Also, wegen irgendwelchen Ratings-Thematiken, weil da kann es im Endeffekt ja egal sein. Aber also, keine Ahnung, hast du das jetzt irgendwie über die letzten Tage viel wahrgenommen? Weil für mich ist das irgendwie, in den letzten Tagen war es jetzt mehr, wir fokussieren uns jetzt auf die Finals.
Ich habe es in den letzten Wochen so ein bisschen wahrgenommen, so als so ein bisschen klar war, okay, also wir haben jetzt noch die Hawks, beziehungsweise Atlanta ist ja relativ beliebt, aber wir haben halt eben noch die Bucks und wir haben die Suns vor allem. Und dann gab es ja auch so das Ding, ich glaube, Stephen A. Smith ging irgendwann so, ja, aber krass, dann müssen wir irgendwie nach Phoenix und Milwaukee. Und alle so, boah, übel und keine Ahnung. Aber ja, ich finde halt die Diskussion generell um die großen Märkte, finde ich halt, also ich habe halt immer so den Eindruck, dass das halt eigentlich ein hausgemachtes Problem, also dass die NBA sich dieses Problem halt einfach selber schafft, indem man das halt selber so sehr pusht. Also
ja, das ist definitiv so. Also ich glaube, es wurden auch über die letzten 10 Jahre halt eigentlich ungefähr so 3-4 Personen halt gepusht. Und ja. Also ich meine, LeBron hat auch in einem kleinen Markt sehr lange sehr gut funktioniert, aber da ist er jetzt halt nicht mehr. Und dieser kleine Markt ist ohne ihn halt quasi gar kein Markt mehr. Und
ja, aber da können wir auch nur Joachim zitieren, ne? Also wer will schon Urlaub in Cleveland machen, oder?
Eben,
also.
Eben. Aber ich meine, dadurch ist es jetzt, ist man in einer neuen Situation, aber ich meine, gleichzeitig haut die NBA ja momentan dann auch gerne irgendwelche Zahlen raus, dass irgendwelche Rekorde geknackt wurden, dass die Viewership im Vergleich zum letzten Jahr total hoch geschossen ist und so. Also ich weiß nicht, ja. Im Endeffekt ist es letztendlich ein Problem, oder Problem in Anführungszeichen, womit die sich beschäftigen müssen. Ich jetzt gerade nicht mehr.
Nee, auf jeden Fall. Ich habe die Tage auch, glaube ich, bei den Basketball Buds von The Athletic letzten Podcast auch noch eigentlich ganz interessant gehört, wo halt auch einer da meinte, so, hey, ich meine, im Endeffekt, ihr habt Devin Booker, ihr habt genug junge Stars, die ihr pushen könnt, ihr müsst keine Städte pushen. Also es gibt halt einfach, es gäbe ja Möglichkeiten, absolut, dieses Thema eigentlich im Endeffekt, und deswegen habe ich auch hausgemacht gemeint.
Du hast Booker
Thema
mit einfach, den Kardashian-Ties, du hast ja Christopher Paulus, der ja durchaus auch ein bekannter Name ist, du hast Giannis, der eigentlich die coolste Geschichte wahrscheinlich von allen NBA-Spielern hat. Also wenn man ja, so ja, diese
bei dem wollen wir uns bitte darauf konzentrieren, dass er nicht werfen kann, okay?
Ja, das wobei, ich meine, das macht ja die Liga nicht. Das macht ja die Liga nicht. Das wird teilweise ein bisschen medial natürlich gemacht, aber er hat ja auch, hat sein eigenes 60 Minutes Feature auch schon gehabt und so. Das ist ja eigentlich durchaus auch ein bekannter Name und so. Deswegen.
Absolut.
Ich finde auch, man könnte sich da häufiger dann irgendwie auch darauf besinnen. Wir haben jetzt diese beiden Teams, die stehen noch. Die haben sich das auch verdient, in die Finals zu kommen. Natürlich auch durch die Umstände, aber das ist jedes Jahr so, dass die Umstände eine Rolle spielen und die sind jetzt halt da. Also lass uns jetzt darauf konzentrieren. Und ich meine, das erste Spiel war jetzt vielversprechend. Die beiden Spiele, die sie in der Regular Season gegeneinander hatten, waren auch total vielversprechend, weil sie jeweils mit einem Punkt Unterschied waren. Und das halt zwei so der eigentlich interessanteren Offensiv- und Defensivteams der Liga sind. Also es ist eigentlich, finde ich, einfach ein sehr gutes Finals-Matchup.
Das finde ich auch. Und deswegen sprechen wir heute auch intensiv drüber. Also natürlich werden wir uns so ein bisschen, oder werden wir euch so ein bisschen unsere Eindrücke von Spiel 1 näher bringen. Dazu, ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gab noch keine Preview. Wir werden es jetzt so ein bisschen verschmelzen, die ganze Geschichte, und so ein bisschen euch, ja, ein bisschen darlegen, was wir jetzt aus Spiel 1 machen, beziehungsweise wo unsere Erwartungen vielleicht erfüllt wurden, wo wir denken, dass vielleicht irgendwie Anpassungen geben könnte. Und dann wollen wir noch ein bisschen auf diejenigen schauen, die jetzt leider schon im Urlaub sind. Auf die Hawks und auf die Clippers. Was kommt da im Sommer so auf die zu? Wie ist die ganze Saison einzuordnen? Und natürlich ganz kurz, bevor wir starten, noch der Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn auf patreon.com/korpigerpodcast und korpiger mit.
Ah,
so sieht das aus. Da könnt ihr uns sehr gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Und bekommt dafür extra Content. Also unser Format heißt da 25 Minutes or Less. Und ich habe gehört, dass wir das während der Finals auch sehr regelmäßig auspacken werden und uns da so ein bisschen mit den einzelnen Spielen befassen werden wollen, um so ein bisschen unsere spontanen Gedanken dazu kundzutun. Also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal vorbei. Und da Zeit immer drängt, direkt rein. Spiel 1 ist durch. Und ich muss sagen, zum ersten Mal, ich halte es da mit Howard Beck. Also ich finde es echt hart, wie die NBA mit ihrem Finals-Logo umgeht. Also es ist nicht mehr auf dem Court. Es sieht auch mittlerweile nicht mehr schön aus. Es steht irgendwo nur YouTube TV an der Seitenlinie. Du hast es halt irgendwie auf dieser Plane, die so ein bisschen Fans und Teams trennen soll. Aber es ist, Entschuldigung. Also ich bin weit davon, Traditionalist zu sein, aber irgendwo hört es auch bei mir auf.
Weckt das bei dir etwa keine romantischen Assoziationen oder so, wenn du da YouTube TV siehst? Dass die Nessel ideal geblendet ist.
Warte, nein.
Okay, schade.
Ja, bei dir?
Ja, nee.
Damals, also, dein erstes
YouTube-Video. Ich muss aber sagen, dass ich das irgendwie, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm. Also natürlich hat das irgendwie früher eine Rolle gespielt und es ist schon cool, wenn der Court irgendwie dem Anlass irgendwie angemessen ist. Aber es ist tatsächlich nicht das erste Thema, was mich beschäftigt momentan.
Ja gut, ich meine, das ist natürlich auch nur die Theorie, ne? Entscheidend ist ja das Spiel und da muss ich sagen, man hat schon gehört, dass man in Phoenix so ein bisschen gewartet hat drauf, Finals zu spielen. Also ich glaube, der Countdown zu Giannis Freiwürfen war selten irgendwie lauter, ne?
Ja, also war aber auch irgendwie zu erwarten. Ich meine, die Stimmung in Phoenix war ja wirklich über die ganzen Playoffs ziemlich ausgelassen.
Ja, absolut, absolut. Und dann, was mich dann am Anfang überrascht hat tatsächlich, ich habe mir vorher, also so ein bisschen jetzt hier so die Grauzone zwischen Preview und Review, aber ich habe mir vorher natürlich schon irgendwie gedacht, ja, du hast jetzt irgendwie Jerry Holiday und Jerry Holiday gilt ja als unfassbar guter Verteidiger und als ekliger Verteidiger und da dachte ich mir, vielleicht würde es Sinn ergeben, ihn irgendwie gegen Chris Paul zu stellen und den halt so ein bisschen arbeiten zu lassen direkt von Anfang an, dass er eben nicht so in die Serie reinkommt. Und dann stand am Anfang viel PJ Tucker gegen Chris Paul und es ging ja, glaube ich, darum, so Switches und nach dem Pick and Roll irgendwie eine Antwort zu haben. Aber dieser Matchup-Plan der Bucks am Anfang, hat der dich auch irgendwie überrascht?
Ein bisschen. Also ich hatte vorher auch gedacht, wahrscheinlich in erster Linie Holiday gegen Booker und Holiday gegen Paul und Tucker gegen Booker war so, wie ich mir das persönlich zusammengereimt hatte, weil ich mir dachte, wahrscheinlich wird man Middleton nicht so viele Körner verschwenden lassen in der
Defensive, wenn
man halt offensiv braucht. Aber ja, ich glaube, es ist halt letztendlich viel dem geschuldet, dass man eh dachte, okay, wir switchen relativ viel, deswegen müssen wir halt schauen, wer kommt dann wie. Wenn sich Chris Paul halt einen Ayton ranholt, dann sollte Tucker theoretisch nicht ganz so überfordert sein im Duell mit Ayton, wenn er dann auf den switchen muss, war er dann häufig. Also deswegen, das hat nicht so gut funktioniert, aber ja. Ich glaube, das war so die Idee. Aber ja. Für mich hatte das, also gerade am Anfang, aber eigentlich auch über das gesamte Spiel, viel halt von so einem klassischen Game-One-Thema, sodass man halt irgendwie, und das ist eigentlich nicht das Budenholzer-Thema, aber es ist für viele andere Coaches ja schon so ein Ding, dass man im Laufe des Spiels halt vieles mal ausprobiert, mal schaut, was kann man vielleicht mal ausprobieren, um ein Team oder einen Spieler aus dem Rhythmus zu nehmen, was muss man vielleicht mit der Zeit dann wieder rausnehmen, also ich glaube nicht, dass wir in der Serie nochmal ein Line-Up von sehen, wo Forbes, Connaughton und Teague gleichzeitig auf dem Court stehen. Das ist halt eigentlich, ja, ist das halt ein Witz. Aber ich glaube, da war schon einiges, was man vielleicht mit der Zeit dann so ein bisschen aufräumen wird. Und ich meine, wenn wir jetzt aufs erste Viertel schauen, da war ja Paul auch noch nicht drin. Also das erste Viertel ist ja ohne Punkte geblieben. Aber mit der Zeit haben die Suns, das finde ich ganz gut gemacht, dass sie halt eigentlich auf jeden unterschiedlichen Look, den die Bucks ihnen gegeben haben, dann eigentlich eine relativ schnelle Antwort gefunden haben. Was für Milwaukee wahrscheinlich am besten funktioniert hat, war dann Giannis auf der 5. Aber ich glaube, dass Giannis auf der 5 momentan noch nicht oder grundsätzlich nicht die Lösung sein kann, dass er das irgendwie die ganze Zeit machen muss. Schon gar nicht, nachdem er gerade von der Verletzung wiederkommt. Und deswegen, ich denke, da wird noch ein bisschen weiter rumprobiert werden, auch von den Bucks.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Irgendwie man weiß halt nicht genau, wie fit er ist. Also ich muss sagen, ich fand, er sah dafür, also für die Überstreckung des Knies, die wir alle bezeugen durften, sah er schon ziemlich gut aus. Also
ja, gerade dieser Chase-Down-Block, ne? Dieser Chase-Down-Block.
Genau. Und ich fand auch so seinen Burst. Also es gab im dritten Viertel mal oder drittes, viertes Viertel mal kurz hintereinander zwei Szenen, in denen er irgendwie einmal gegen Crowder und einmal gegen Ayton wirklich halt klassisch schnell zum Korb gekommen ist und gut an beiden vorbeigekommen ist mit seinem 8 Meter langen Schritt. Und es hat schon so ein bisschen daran erinnert. Das ist vielleicht natürlich die Frage, so inwieweit, also wie lange er das Ganze dann irgendwie durchziehen kann und wie oft das Ganze funktioniert. Und ich glaube, da stimmt schon, ist ein guter Punkt. Ich meine, auf der 5 hat der Budenholzer, glaube ich, sogar selbst auch nach dem Spiel gesagt, dass das eigentlich irgendwo, ja, so die vielversprechendste Erkenntnis war oder das vielversprechendste Line-Up. Jetzt halt, bei Budenholzer frage ich mich natürlich, ich meine, du hast auch schon gesagt, ganz untypisch, so viel out und so, vielleicht hat er sich halt alles, also es war so sein Masterplan die letzten Jahre, wenn er dann mal in den Finals steht, dann richtig auszupacken.
Wahrscheinlich.
Und keiner rechnet damit.
Wahrscheinlich.
Weißt du? Ja. Deswegen halt diese ganzen Adjustments während des Spiels. Aber was ich ganz interessant fand, so bei den Suns auch, also man kommt ja auch irgendwie oft dazu, dann zu sagen, so, wow, okay, sobald du Mismatch-Hunting betreibst, kommst du so ein bisschen von deinem eigenen Plan ab und es gerät so ein bisschen ins Stocken. Und was ich bei den Suns irgendwie relativ beeindruckend fand, dass sie sich die Mismatches schon rausgepickt haben, aber man irgendwie zu keiner Zeit so den Eindruck hatte, dass sie das so ein bisschen einbremst in ihrer Offense oder dass sie dann plötzlich nicht mehr die Dinge machen, die sie eigentlich können. Oder so, dass plötzlich irgendwie so ein bisschen, ja, einfach eigentlich der Wurm drin ist, weil man irgendeinen Vorteil ausnutzen will und man deshalb was macht, was man eigentlich nicht gewohnt ist.
Ich würde sagen, die Suns sind auch ein Team, was sich nicht wirklich, also wenn die Mismatches handeln, dann gehen sie damit nicht wirklich aus ihrer Komfortzone raus, weil vieles von ihrer Offense basiert halt einfach auf Pick and Roll und aus den Überzahlsituationen und aus den Vorteilen, die daraus entstehen. Deswegen, die weichen dadurch ja nicht irgendwie komplett von ihrem Gameplan ab, wann sie das machen. Und sie sind einfach, also muss man auch dazu sagen, die Bucks bieten natürlich einfach mit jedem Lineup auch genug Punkte, die man attackieren kann. Also mit dem normalen Lineup, also der Starting Five, sage ich mal, da hast du halt einen Lopez, der, finde ich, mittlerweile wirklich auch ein guter Drop-Defender ist und das ja teilweise auch gegen Trae Young gut gemacht hat, aber der trotzdem teilweise auch mal an seine Grenzen kommt in so einem Duell. Ich glaube zwar, von dem werden wir in der Serie noch viel bessere Spiele sehen, aber das war eher schwierig. Aber sagen wir mal, er geht raus. Wir haben ja gerade schon das Lineup angesprochen mit Giannis auf der 5. Da hast du dann wahrscheinlich einen Connaughton drauf oder einen Forbes oder einen Teague und die werden alle attackiert. Portis wurde mehrfach heftig attackiert in diesem Spiel. Mhm. Es gibt einfach genug Punkte, die man attackieren kann. Und die Suns haben halt zwei Ballhändler. Die haben nicht nur einen, der dann irgendwie alles machen muss, sondern sie haben zwei, die exzellent darin sind, solche Situationen dann auszunutzen. Die haben auch einen Payne, der das ja teilweise auch noch gut macht. Und da halt wirklich vieles irgendwie auf diesem, wir holen uns jetzt einen günstigen Gegenspieler, den tanzen wir ein bisschen auf, spazieren zu unserem Spot und dann nehmen wir dann entweder einen Wurf oder die Hilfe kommt und dann finden wir jemanden in der Ecke, der wahrscheinlich frei ist und das ist erstmal unsere Offense oder wir finden den Rollman, der DeAndre Ayton ist, der am Korb relativ schwer zu verteidigen ist, weil er weil er ein Gigant ist und sich sehr gut bewegt und einen guten Touch hat. Das ist halt einfach letztendlich ihr System. Und das ist ein sehr, sehr gutes System. Also vor allem auch sehr Playoff-tauglich, würde ich sagen.
Ja, es sieht bis jetzt irgendwie ganz gut aus. Also da, also gerade so Lopez finde ich halt insofern interessant, als dass man sich ja da vor, oder ich mir auch vor der Serie so ein bisschen Gedanken gemacht habe, ob er nicht den Suns dann theoretisch auch wehtun kann. Also ich meine, wir haben ja quasi nach Giannis Verletzung letzte Woche haben wir auch drüber gesprochen, dass jetzt vielleicht der Moment gekommen wäre, um Lopez so ein bisschen mehr wieder im Post zu füttern, da so ein bisschen seine alten Stärken wieder rauszukramen irgendwie. Und hat er in Spiel 5 dann auch, war er ja relativ dominant am Brett.
Ja, da war dann, auch viel als Cutter, ne? Also es waren ja gar nicht unbedingt alles jetzt irgendwie Postplays, aber er war halt einfach in Korbnähe total effizient, weil sie ihn richtig eingesetzt haben.
Genau, dass er da jetzt also nicht nur noch Splash Mountain macht, sondern halt auch wieder so ein bisschen dahin geht, wo halt der Große gern hingeht. Und dass man da vielleicht, dachte ich mir, okay, vielleicht können sie Ayton damit, sag ich auch witzig, dass du dann auf einmal, ich meine, er hat ja schon Davis gehabt, zwar nur Halbgas, aber auch Jokic. Und dann denkst du, okay, Lopez könnte große Probleme bereiten. Aber halt so durch diese Physis und diese also Stärke quasi von Lopez, dass man ihn damit vielleicht so ein bisschen zumindest mal, anstrengen kann sozusagen, weißt du, dass er halt so ein bisschen Körner lässt mehr in der Defense und halt so ein bisschen mehr arbeiten muss irgendwie. Da dachte ich, könnte vielleicht funktionieren. Jetzt in dem Spiel war es halt so, dass hauptsächlich irgendwie Lopez halt von den Suns irgendwie rausgepickt wurde. Und da bin ich jetzt halt an dem, also ich meine, die Frage haben wir uns ja schon oft gestellt. Also wie genau machst du das mit Lopez? Du hast halt diese eine Schwachstelle, die aber eigentlich auch essentiell ist für deine Defense. Jetzt hast du da auf der anderen Seite ein Team, das ihn relativ gut rauspicken kann. Ist es dann sinnvoll zu versuchen, ihn vorne mehr einzusetzen, dass du das so ein bisschen mehr aufwiegen kannst? Oder geht es dann einfach nur darum zu sagen, okay, wir müssen die Minuten irgendwie verteilen und wir nehmen einfach, was wir von ihm bekommen können?
Also ich glaube, teilweise ist es wahrscheinlich auch ein bisschen ein, wie leicht lässt man den Switch zu? Wie häufig und wie schnell zwingt man ihn dann in eine Situation, wo er quasi rausgepickt werden kann? Weil ich fand gerade am Anfang des Spiels war das schon sehr bereitwillig teilweise, wie sie dann sich in diese Situation ergeben haben. Ja, also stimmt. Sie haben es den Suns nicht so schwer gemacht, wie sie es hätten ihnen machen können, finde ich. In so eine Lopez muss gegen den Guard verteidigen Situation zu kommen. Und ich glaube, da kann man was ändern. Ich kann mir eigentlich, oder beziehungsweise sagen wir es mal so, ich finde, was die Bucks gerade an Wings von der Bank bringen kommen, ist so schlecht, ist jetzt übertrieben, aber unterdurchschnittlich und eigentlich, also nur bedingt Finals-tauglich, dass man jetzt nicht sagen kann, Lopez, der echt wichtig dafür war, dass sie an diesen Punkt jetzt gekommen sind, den lassen wir jetzt noch weniger spielen. Ich finde 23 Minuten ist schon wenig, dass er im vierten Viertel gar nicht gespielt hat. Finde ich schon irgendwie bemerkenswert. Also ich mag auch dieses Giannis auf der 5 und zum Closen finde ich das auch okay, aber insgesamt denke ich schon, dass Lopez eine größere Rolle haben sollte, einfach weil die Spieler, die ihn sonst ersetzen können, einfach nicht so gut sind und weil die auch Schwachstellen haben. Und Lopez in diesem Spiel war er offensiv in der ersten Halbzeit über gewisse Strecken der beste Buck. Sie sind dann in der zweiten Halbzeit davon weggegangen. Aber er hat 3 Dreier getroffen, er hat auch irgendwie ein bisschen was in Korbnähe gemacht. Und natürlich geht da noch mehr. Er war jetzt nicht so dominant, wie er es gegen die Hawks war. Aber ich denke schon auch, dass man ihn da ein bisschen mehr featuren kann und dann halt auch so seine Minuten dadurch irgendwie ein bisschen besser gestalten kann. Weil die Bucks können halt nicht zu viert diese Serie gewinnen oder mit einem Bankspieler doch, mit Connaughton irgendwie drin. Ja. Also die brauchen halt schon jemanden wie Lopez, der wichtig für das Team ist. Der muss schon auch in eine Situation gebracht werden, dass er halt, finde ich, seine Stärken einbringen kann. Und ich finde, das haben sie in dem Spiel nicht so gut gemacht, dass er dann am Ende gar nicht mehr drauf war. Wie gesagt, wenn man das über einige Minuten macht, weil man denkt, okay, in diesem Lineup funktioniert es gerade besser mit Giannis auf der 5, das ziehen wir jetzt durch für 6, 7, 8 Minuten am Stück oder so, finde ich vollkommen fein. Aber vorher, wenn du jemanden wie Lopez hast, der ja gerade noch mal gezeigt hat, dass er offensiv wirklich auch Skills hat, dann sollte man die einfach auch versuchen, ein bisschen mehr einzusetzen. Gerade weil Holiday es in dem Spiel ja überhaupt gar nicht hatte als Scorer.
Ja, das ist halt so ein bisschen entscheidend, ne? Also war ja auch so ein bisschen, also der Gedanke vielleicht vorher, dass die Bucks gerade, also ich meine im Endeffekt, wir nehmen jetzt quasi so ein bisschen, oder in Anführungszeichen, die Bucks Defense auseinander, aber wir haben hier ein, oder das beste, statistisch beste Defensivteam der Playoffs mit der Defensive Rating von 105. Gut, gegen das zweitbeste, dummerweise.
Ja, die sind beide ganz gut da dran.
Genau, also ich glaube 106,4 oder so. Aber das Hauptproblem der Bucks bei allen Mismatches, die sie theoretisch in der Defense anbieten können, das Hauptproblem ist ja im Endeffekt, oder war ja die Offense, die halt oft genug halt dann irgendwie zu statisch daherkam oder einfach zu große Probleme hatte zu punkten gegen Teams, die jetzt nicht zwingend als die Könige der Defense bekannt sind. Und jetzt, und bei Holiday ist natürlich jetzt so, du brauchst ihn, glaube ich, was glaube ich schon wichtig ist, ist, dass er halt so ein bisschen, ja, Tiefe gibt der Defense, der Offense, sorry, dass er halt einfach so ein bisschen, dass er attackiert. Und das war, glaube ich, in dem Spiel hatte ich so den Eindruck, schwierig, einfach weil er diesen, keinen offensiven Rhythmus hatte, dadurch halt den Drive vielleicht vermehrt gescheutert und dadurch hast du halt, vielleicht hast du in der Offense dann teilweise irgendwie größere Probleme bekommen. Gleichzeitig, ich meine, Shooting war auch immer ein Thema, Bucks jetzt 16 von 36 von draußen, gegenüber 11 von 34 bei den Suns. Also das hat zumindest mal besser funktioniert, als es auch schon in den Playoffs funktioniert hat.
Ich glaube, es war sogar ihre beste Shooting-Leistung, was die Prozente angeht, zumindest in den Playoffs. Was ja eigentlich nicht außergewöhnlich ist, weil 44% ist zwar gut, aber es ist ja nicht total krass oder so. Ja. Aber spricht auch dafür, sie haben in den Playoffs bisher große Probleme damit, vor allem offene Würfe zu treffen. Und das war in diesem Spiel nicht so.
Eben, genau. Also von daher es gab auch Dinge, die gut gelaufen sind. Aber ja, Holiday, ich glaube halt, man hat natürlich so den Eindruck, dass gerade jetzt, wo Giannis nicht, also die Balance war, glaube ich, relativ schwierig für Milwaukee zu bekommen, weil du hast einerseits Giannis, der zurückkommt, du hast zwei Spiele gemacht ohne Giannis, hast da irgendwie auf ein bisschen eine andere Art gespielt, du hast den Lopez mehr eingesetzt, Middleton war der Fixpunkt, Holiday hat auch zwei gute Spiele gemacht, Giannis kommt zurück, was hervorragend ist. Also ich will es damit nicht sagen, dass es besser gewesen wäre, wenn Giannis nochmal 3-4 Spiele ausgesetzt hätte. Aber Giannis kommt zurück, schon. Du musst das irgendwie machen. Dann haben sie irgendwie Lopez nicht mehr so eingesetzt. Dann hat Holiday irgendwie eine Off-Night und so, glaube ich, war es schwierig für die Bucks eine offensive Balance zu finden. Zumal sie jetzt im Endeffekt, ich meine, sie hatten bis jetzt Offensivprobleme und spielen jetzt gegen das beste Defensivteam, auf das sie bis jetzt getroffen sind. Also war nicht einfach. Und dafür hast du trotzdem, aber gab es ja dann trotzdem irgendwie Anhaltspunkte zu sagen, okay, es ist halt, es gibt schon irgendwo Möglichkeiten. Also klar, sie waren zwischendrin, waren sie weit weg, aber sie sind nochmal zurückgekommen. Also von daher schwarz sehen würde ich jetzt nicht für die Serie.
Nee, ich auch überhaupt nicht. Also weil es ist halt letztendlich ein Game One. Und also mein Tipp vor der Serie war Suns in 7. Und also es kann natürlich auch schneller laufen. Milwaukee kann es auch gewinnen. Aber ich finde auch wenn das Spiel am Ende recht deutlich war und also Phoenix insgesamt schon mehr gezeigt hat und auch wirklich, also wir sollten das vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, Chris Paul mit einer ziemlichen Überleistung mal wieder, ja. 32 Punkte, 9 Assists, 12 von 19 aus dem Feld, also vor allem auch den Dreier schon wieder exzellent getroffen, wie er auch in Spiel 6 gegen die Clippers, Ayton mit 22 und 19 bei seinem Finals-Debüt, schon auch relativ geil, Devin Booker,
da übrigens natürlich 27, auch stark. Klar, dass eben Chris Paul das 2020-Spiel versaut hat, ne? Indem er mit dem Rebound da kurz vor Schluss
fand
aus der Hand
hat. Fand ich auch relativ lustig. Ja, also irgendwie 10 Sekunden vor Schluss. Booker hat ihn ja dafür dann sogar angemault. Das fand ich auch relativ lustig.
Zu Recht.
Ja, absolut. Absolut. Aber so auch irgendwie selbst ein 20-15-Spiel mit 80% aus dem Feld in den Finals, so als so insgesamt haben das Kareem, Wilt und Russell schon mal geschafft in den Finals und als Debüt, also als erstes Spiel nur Kareem. So, dass die Gesellschaft ist nicht schlecht. Aber genau, worauf ich hinaus wollte, Phoenix sah in dem Spiel aus wie das bessere Team, aber das heißt noch nicht so viel. Also es ist erstmal ein Spiel, es ist gut, das erstmal auf der Habenseite zu haben, aber das heißt für mich jetzt noch nicht, das ist eine klare Angelegenheit. Also gerade, weil ich auch denke, wenn du deinen wichtigsten Spieler dann zurückbekommst nach ein paar Tagen Pause und vor einer Woche noch dachtest, hat er ja sogar selber gesagt, dass er erstmal dachte, er muss ein Jahr aussetzen, also Giannis,
okay.
Und jetzt dann irgendwie wieder zur Verfügung steht. Und man aber, also alle Mitspieler ja auch nicht genau wissen, was bekomme ich jetzt denn von dem? Also an welchem Punkt ist er gerade in seiner Fitness? Wie sehr vertraut er auch dem Knie? Also ist ja schon jemand, der dann auch mal teilweise so ein bisschen Bullyball auspacken kann. Ist er dazu gerade in der Lage? Natürlich musst du dann als Team auch erstmal feststellen, wie funktioniert das? Also wie können wir uns jetzt gerade wieder anpassen? Also gerade, du hast ja gesagt, so Middleton und Holiday hatten halt zuletzt auch einen Lauf und so. Und das ist dann immer so ein Thema. Also gerade bei Holiday ist es ja schon über die ganze Saison auch immer so ein bisschen das Thema gewesen. Wenn Giannis auf der Bank saß, wurde Holiday auf einmal ziemlich aggressiv. Und das, was sie auch in den Playoffs noch nicht unbedingt wirklich dauerhaft hinbekommen haben, ist, wie kriegen wir das hin, dass wenn beide gleichzeitig auf dem Court sind, dass Holiday trotzdem aggressiv bleibt. Und das ist halt immer noch eine Herausforderung. Und das musst du jetzt halt kurzfristig meistern, wenn du halt auch wirklich eine Stunde oder zwei vor Spielbeginn letztendlich wahrscheinlich erst erfährst, okay, Giannis ist dabei. Nicht so einfach. So, von daher, ich würde es jetzt mal nicht ausschließen, dass das im Lauf der Spiele auch ein bisschen besser wird. Weil klar, Phoenix ist auch ein Team, was sich defensiv gut unter Druck setzen kann. Also sie haben halt einfach gute Leute, auch für die Scoring-Optionen der Bucks haben sie überwiegend Leute, die das einigermaßen verteidigen können. Wobei Giannis natürlich der Faktor ist, wo das nicht so ist. Aber wie gesagt, Giannis kam gerade erst zurück.
Giannis hat das große Fragezeichen. Ja, ich fand auch, sie haben, also ich meine, Middleton hat auch ein gutes Spiel gemacht.
Ja, in der zweiten Halbzeit fand ich. Ja. In der ersten fand ich ihn so ziemlich überhastet, teilweise.
Da hat er ein bisschen so erzwungen, fand ich auch so. Ja. Dann irgendwie auch so, gerade da war so ein bisschen auch so dieses Mismatch-Hunting dann irgendwie, wenn er auf einmal dann gegen Payne stand und dann irgendwie so einen Fallaway-Baseline-Jumper so halb hinterm Brett eigentlich schon genommen hat. Also, weil es ist nur ein Beispiel, aber das war so ein bisschen stellvertretend dafür. Im Endeffekt, was ich fand, die Suns haben es ihm halt insofern schwierig gemacht und da kommt man dann natürlich auch wieder auf die Offense der Bucks zu sprechen. Beziehungsweise da wirkt sich dann wieder so ein bisschen diese Statik oder dieses Statische der Bucks-Offense aus. Das ist halt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, oder öfter mal das Gefühl, dass quasi, also Middleton hatte dann quasi seinen eigenen Verteidiger und so zwei andere haben so sich so langsam in seine Richtung bewegt, sozusagen. Dass die Suns immer so quasi noch so einen Plan B und einen Plan C in der Nähe hatten, sollte irgendwas funktionieren quasi bei ihm oder generell bei den besseren Scorern der Bucks. Und da, ja, keine Ahnung, ich meine, jetzt die Suns sahen, finde ich, schon irgendwo dominant aus, auch weil, weil sie ja zu viele Möglichkeiten haben, auch weil, also auch ihre Rollenspieler Druck auf die Defense, ich meine, du hast gerade den defensiven Druck angesprochen, den die Bucks ausüben können, aber ich finde auch, ihre Rollenspieler können in der Offense Druck ausüben, dadurch, ja, dass sie so viel cutten, wie Bridges, wie
Bridges Johnson, und Cameron Johnson haben beide richtig, richtig starke Spiele gemacht.
Ja. Genau, und deshalb, ja, also einfach wird's nicht. Auch Ayton, du hast es ja schon angesprochen, also einfach, dass er so, dass man ihn einfach irgendwie, man probiert ja alles, ne? Also fronten, immer mit einem Big oder immer mit Physis konfrontieren.
Das Fronten sah so lustig aus. Aber da muss man auch sagen, ein blödes Team hätte das nicht so schnell gelöst. Also dann mit einem Pass auf die Höhe der Freiwurflinie und von da kommt dann quasi nochmal der High-Low-Pass, um das irgendwie auszudröseln. Ich erinnere mich da immer an letztes Jahr in der Bubble, die Conference Finals zwischen Miami und Boston, wo es halt wirklich lange, lange gedauert hat, bis die Celtics irgendwann verstanden haben, okay, so ist die Zone, wir brauchen hier jemanden in der Mitte, der das so ein kleines bisschen dann, der da so ein bisschen Lücken reißt und den Ball vielleicht nochmal verteilt. Das hat 4 Spiele gedauert. Die Suns haben das halt gesehen, okay, das gebt ihr uns jetzt, dann nutzen wir das mal schnell aus. Und das spricht halt, also das war auch einer der Gründe, wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich die Suns gepickt habe, weil ich einfach denke, dass die haben halt einfach eine sehr, sehr hohe kollektive Intelligenz. Und sie spielen halt sehr einfach auf einer Wellenlänge. Und da, also, vor allem Bridges ist da, finde ich, hervorzuheben, immer wieder mit seiner Aktivität, auch wenn er den Ball in der Ecke fängt und den Wurf nicht hat, dann passt er ihn weg und bleibt aber nicht stehen, sondern cuttet dann und beschäftigt die Defense halt auf die Art und Weise immer weiter. Und das ist wirklich etwas, was man, finde ich, nicht so häufig sieht, weil mittlerweile, also gerade auch auf dem höchsten Niveau sind ja häufig Teams dann doch sehr top-heavy. Also die laufen natürlich auch alle ihre Plays und so, aber häufig ist es ja schon so, eigentlich sind 2-3 Spieler die Leute, die dann so ziemlich für alles verantwortlich sind. Und die Suns haben natürlich auch ihre Big Dogs, sozusagen, mit Paul und Booker. Aber es ist halt alles so ein kollektiver Einsatz. Und alle Bewegungen abseits des Balles ermöglicht halt auch das, dass dann Chris Paul an seinen Spot am Elbow immer und immer wieder marschieren kann und da nicht 4 Verteidiger sich auf ihn ziehen, weil die anderen auch irgendwie beschäftigt sind und er dann letztendlich ein Matchup hat. Und das finde ich, also deswegen schaue ich den Suns auch wirklich unfassbar gerne zu.
Ja, macht mir auch Spaß, auf jeden Fall. Was natürlich noch mehr Spaß macht, sind offene Finals. Was sind jetzt so deine Aussichten oder so? Oder wo würdest du jetzt am ehesten an der Schraube drehen? Also ich hatte zum Beispiel auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen damit gerechnet, dass die Bucks sich vielleicht so ein bisschen bei den Clippers ein bisschen was abschauen. Also gerade vor der Serie war ja auch so die Midrange-Geschichte, war ja ein Riesending. Okay, die Bucks spielen Drop-Coverage, Switch mittlerweile natürlich auch. Also sie haben dann ja auch viel geswitcht in dem Spiel, aber sie spielen gern Drop-Coverage. Jetzt kommen, das funktioniert gegen viele Teams, jetzt kommen aber natürlich zwei Teams, jetzt kommen zwei Spieler, die sehr gerne in der Midrange leben, beziehungsweise da Probleme schaffen können. Die Clippers haben es mit Zubac irgendwie ganz gut gezeigt, halt, dass du dann halt einfach ein bisschen weiter höher stehen musst, was natürlich kompliziert ist, weil du halt da eine Balance wahren musst. Gleichzeitig gab es dann eben so diese Geschichte, dass du gegen das Pick and Roll mit Ayton so ein bisschen weiter absinkst, dass er nicht mit Anlauf kommen kann, oder dann erstmal auch so ein bisschen auf so eine Wand kommt. Jetzt ist die Frage, also ich weiß nicht, sind es für dich Optionen, wie man so ein bisschen, wie die Bucks es noch ein bisschen, die Suns ein bisschen mehr stoppen können, oder ist dann die von dir angesprochene kollektive Intelligenz der Suns dann einfach doch zu hoch, um dass sowas dann nochmal wirkt?
Nee, ich würde, also die sollten und werden da schon alles ausprobieren. Also ich finde, Lopez hat ja auch, wenn man sich an die Hawks-Serie erinnert, er sah im ersten Spiel auch fürchterlich aus in der Drop, und dann hat er aber danach in mehreren Spielen sehr gut ausgesehen. Und auch Trae Young, der auch ein absoluter Killer ist, also gerade so aus dieser Floater-Range, hat er halt viele Möglichkeiten genommen. Und es geht ja nicht darum, alles zu nehmen, weil das geht sowieso nicht, sondern es geht, glaube ich, ein bisschen mehr darum, dass sie halt versuchen müssen, mehr Würfe in die, so auf die Rollenspieler zu verteilen. In diesem Spiel hat es natürlich überwiegend gut geklappt, abgesehen von Jay Crowder, der 0 von 8 geworfen hat, aber so Paul und Booker haben halt zusammen 40 Würfe genommen und viele davon, also gerade die, die Paul genommen hat, waren halt so seine Lieblingswürfe. Und ich glaube, da muss man halt einfach ansetzen und schauen, wie können wir ihn zumindest da irgendwie ein bisschen schneller unter Druck setzen, dass er dann vielleicht den Ball abgeben muss, dass er einen Wurf mehr unter Druck nehmen muss. Es gibt natürlich Spiele, wo Paul und Booker beide so on sind, dass sie halt auch mit Contest alles treffen. Das ist ja bei Middleton auf der Gegenseite auch so. Wenn du, den kannst du auch teilweise überragend verteidigen, aber ja, wenn der heiß ist, dann trifft er halt einfach jeden
Wurf. Ja, dann kannst du, genau, dann geht auch scheißegal.
Ja, wie in Spiel 6 im dritten Viertel, als er dann 23 Punkte schnell rausgehauen hat. Das gibt's. Aber man kann es, glaube ich, schwerer machen, als sie es in dem Spiel gemacht haben. Und also, dass man vielleicht versucht, ein bisschen mehr noch in Richtung Crowder, Bridges und dann vielleicht auch Payne zu forcieren. Und es, also, Booker und Paul werden schon ihre Würfe bekommen, aber es sollten ein paar weniger sein. Und also auch die Freiwurfdiskrepanz sollte vielleicht nicht ganz so krass sein. Das Bucks 9 von 16, Suns 25 von 26. Noch ein
Nicht-Shoutout
an Jay Crowder, der es am Ende kaputt gemacht hat. Das ist halt auch krass. Er hat den höchsten Plus-Minus-Wert von allen Spielern, also mit plus 19. Einen Punkt, 0 von 8, 0 von 5 Dreier. Das ist irgendwie, das zeigt nur mal wieder, Plus-Minus ist für die K2. Jeff Teague hat auch ein positives Plus-Minus. Und Jeff Teague war nicht ganz so positiv in dem Spiel.
Ja gut, ich glaube, in der Rolle ist es einfach entscheidend, wann du genau auf dem Platz stehst.
Ja.
Also, und in welcher Phase. Da geht es gar nicht mal nur so um die Mitspieler. Aber ja, Jay Crowders Wert war sicherlich da, aber den letzten Freiwurf, das war natürlich bitter.
Ja, aber noch kurz, weil du wegen Ansätzen gefragt hast, ich glaube, Rotation wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen verändern. Also ich glaube, die Minuten von Giannis werden hochgehen, wenn er kann. Ich glaube, die Minuten von Lopez sollten hochgehen. Ich brauche nicht eine halbe Stunde Connaughton auf dem Feld, auch wenn er offensiv ja teilweise ganz gut aussah, defensiv halt nicht. Und es ist wirklich ein bisschen schwierig bei dem, was die Bucks von der Bank haben. Aber also, weil halt einfach, eigentlich wäre offensiv ist Portis der beste Spieler, den sie von der Bank reinbringen können. Der ist aber wiederum in diesem Duell noch viel, viel mehr gefundenes Fressen, defensiv, als es ein Lopez ist. Also wurde auch ein paar Mal, sah das schon relativ finster aus wie Paul, vor allem für den einen Layup einfach an ihm vorbeispaziert ist. Das ist halt einfach, ist einfach schwierig aber für ihn. Teague ist kein guter Backup mehr, es tut mir leid. Forbes ist halt einfach defensiv auch ein großer Schwachpunkt. Wenn er seine Dreier trifft, ist das schon mal positiv, aber er trägt halt sonst nicht so viel bei. Und das ist halt einfach, das ist schon eine Herausforderung, da die Rotation irgendwie so anzupassen, dass man halt diese Minuten dann auch trotzdem irgendwie einigermaßen positiv gestalten kann.
Ich meine, das Thema haben wir ja eigentlich eigentlich seit der DiVincenzo-Verletzung, dass einfach da die Rotation der Bucks sehr, sehr ausgedünnt ist, beziehungsweise ein entscheidender Rollenspieler fehlt. Ja, genau. Und ich habe bei Portis denke ich mir nur, keine Ahnung, kannst du den neben Giannis stellen, quasi, wenn Giannis eher auf dafür, wenn du quasi nur Portis als Schwachstelle hast, dass du dann gerade, bei so einem Layup wie bei Paul, da fehlt dann natürlich auch die Hilfe, ne? Das ist natürlich dann auch so ein Ding.
Klar.
Also dann, man kann ja davon ausgehen, dass Kollege Paulus an Bobbele vorbeizieht, also darf da auch jemand warten. Das sind dann vielleicht auch einfach Momente, in denen dann kurz halt die Defense irgendwie gepennt hat, aber.
Genau, gab es auf jeden Fall.
Also ich bin bei dir. Es ist nicht so einfach zu finden, einfach weil halt bei den Bucks dann doch viele, viele Spezialisten dabei sind. Also Forbes, Portis, und beziehungsweise Leute, die du theoretisch rauspicken kannst und die sonst irgendwie dafür prädestiniert sind. Aber ja, im Endeffekt sind schon die ganzen Playoffs und klar, die Bucks sind selten auf ein perfektes Team getroffen. Die Suns sind auch kein perfektes Team, aber sind wahrscheinlich so nah dran, wie man in den diesjährigen Playoffs kommt. Deswegen ist es kompliziert, aber ich denke auch, dass man da, wenn die Rotationen sich so anpassen, dass es da auf jeden Fall Möglichkeiten gibt. Und im Endeffekt, wie gesagt, es ist ja schon mal gut, dass Budenhauser probiert. Und dann.
Und also wenn Holiday nicht so eine krasse Offenheit hat, dann kann man vielleicht auch, kann man auch dieses Spiel wahrscheinlich offener gestalten. Also es fühlt sich ja nach einem so ein Spiel dann immer alles viel schlimmer und viel deutlicher an,
als
es in Wirklichkeit dann ist.
Genau.
Aber dann mal kurz, weil ich habe ja meinen offiziellen Pick abgegeben, du glaube ich nicht. Von daher, was ist denn dein, also was war dein Pick? Was ist dein Pick jetzt?
Ja gut, ich meine, es war natürlich immer relativ, also ich habe jetzt einen kleinen Vorteil, weil ich jetzt zumindest mal sagen kann, dass ich sehe oder weiß, dass Giannis dabei ist. Ja. Vorher war es natürlich immer so die Frage. Also ich habe grundsätzlich trotzdem Richtung Suns tendiert, einfach weil ich bei den Suns weniger Schwächen sehe oder weniger klare Schwächen sehe. Und deshalb würde ich jetzt, du hast Suns in 7, ich gehe jetzt mal auf Suns in 6.
Und Christopher Paulus als Finals MVP?
Ja, wahrscheinlich. Ich meine, das hast du ja auch schon in eurem Expertenpanel bei Spox, hast du es ja auch schon angesprochen. Das Narrativ ist einfach zu schön. Der Point Guard endlich auf dem Olymp. Ja. Sehr schön.
Ich habe gestern auch, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo gehört, Chris Paul könnte in den Finals 8 und 5 im Schnitt auflegen. Er würde trotzdem Finals MVP werden, wenn sein Team gewinnt. Und
also stimmt. Ja, das war seine Aura.
Ja, und ich meine, das wird mit dem Schnitt nicht passieren, weil er jetzt schon mal 32 Punkte vorgelegt hat. So, das war schon mal ein absolutes Topspiel. Und also auf dem Niveau ist es dann ja auch vollkommen okay. Aber ich denke halt auch sonst, wenn Booker mehr beitragen würde zum Sieg der Suns, würde trotzdem Chris Paul Finals MVP werden, weil man sagen würde, das, was Booker da macht, das ist wegen Chris Paul.
Ja, Chris Paul hat ihn dahin getragen.
Ja, genau. Was dann alles, es ist alles ein bisschen viel, aber gleichzeitig denke ich mir, Chris Paul hat es irgendwie für das Gesamtwerk seiner Karriere ist es dann irgendwo auch okay. Deswegen rege ich mich nicht darüber auf, aber sag ich mal, wenn ich ein Suns-Fan der ersten Stunde wäre, würde es mich vielleicht so ein bisschen nerven, dass ich denke, okay, ich schaue jetzt hier seit 5, 6 Jahren Booker und verteidige ihn gegen die ganzen Hater. Und jetzt läuft hier alles und alle sagen nur, das liegt nur an Chris Paul. Weil es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an Devin Booker und an DeAndre Ayton selbst.
Ich denke auch, dass sie ihren Beitrag dazu leisten, vor allem gerade zu dem, was sie unmittelbar individuell machen. Aber ja, also es ist wahrscheinlich dann tatsächlich, wenn er Finals MVP wird, so ein Lifetime-Award dann auch. Egal, wie die Serie läuft, aber es wird schwer. Also auch nach Spiel 1, gerade nach Spiel 1, muss er, glaube ich, schon extrem einbrechen, sollten die Suns gewinnen, dass dann irgendwie Booker oder Ayton oder... Schönste Story meiner Meinung wäre natürlich Campaign Finals MVP, passiert nicht, aber wäre natürlich noch schöner. Oder Frank the Tank, natürlich, klar. Aber ja, ich muss sagen, ich hab tatsächlich aber auch schon so ein bisschen, also während seiner ganzen Karriere war ich immer so ein bisschen hot and cold, was Chris Paul anging, aber ich habe gerade wieder so ein bisschen Christopher Paulus Fatigue. Also nicht von ihm als Spieler, aber vor dem Narrativ außenrum. Also ich, wie du sagst, ich kann das nachvollziehen und ist alles okay, aber ich merke schon auch so langsam, wie es mich so ein bisschen piekst und ich mir denke so, boah, krass, es nervt.
Ja, das, ich dachte mir schon, dass du irgendwann diesen Punkt erreichst. Finde ich auch okay. Bei mir ist es noch nicht gekippt, aber ich kann es mir auch vorstellen. Obwohl ich betrachte mich schon sehr lange als Chris Paul Supporter, deswegen ist es okay. Aber ich verstehe schon auch, warum einen das teilweise dann, warum das so mal irgendwann ein bisschen viel sein kann gerade.
Ja. Ich meine, jetzt kannst du nicht mehr abspringen. Und ich meine, was man halt auch sagt. Nee, eben. Und was man auch sagen muss, also ich meine, immerhin, du hast mich, glaube ich, mittlerweile echt fast endgültig auf die Trae Young-Seite gezogen. Also von daher ist das schon mal. Also ich muss sagen, ich bin den Hawks und Trae positiv gestimmt. Also sie haben, also vor allem Trae und das Team haben mich überzeugt. Das ist irgendwie ein ganz, ganz cooler Haufen eigentlich.
Finde ich auch. Also ich fand vor allem auch, dass sie als Trae sich verletzt hat und dann für Spiel 4 nicht zur Verfügung stand, ich glaube, da hätte es wahrscheinlich auch das eine oder andere Team gegeben, was dann so ein bisschen den Kopf in den Sand steckt. Und haben sie halt nicht, sondern sie haben da letztendlich den Bucks nochmal in den Arsch getreten. Also weil die Bucks, glaube ich, auch selber wiederum das Spiel viel zu lässig angegangen sind und dann letztendlich diese Giannis-Verletzung in dem Moment passiert ist, wo er versucht hat, alles zu korrigieren mit eigenen Aktionen, also und da halt irgendwie völlig überpaced ist. Und also ich meine, war trotzdem eine Freak-Injury, kann immer passieren, aber war halt irgendwie unglücklich. Aber da hat Atlanta halt irgendwie, obwohl zu dem Zeitpunkt ja wirklich nicht mehr viel für sie sprach, irgendwie nochmal gezeigt, okay, wir probieren es jetzt einfach nochmal und er hat wirklich nochmal ein richtig starkes Spiel gezeigt. Am Ende hat es dann natürlich nicht gereicht. Ich meine, im letzten Spiel hat Trae es ja nochmal versucht, aber da sah er natürlich jetzt auch nicht aus wie Trae Young, sondern wie irgendjemand sonst, hat dann natürlich nicht mehr funktioniert. Aber insgesamt finde ich auch schon eine sehr beeindruckende Postseason und auch eine, die mir ja auch die Augen geöffnet hat. Also ich fand Young ja vorher jetzt auch beim besten Willen nicht schlecht. Ich habe ja auch gesagt, er sollte in ein All-NBA-Team, wo Leute noch meinten, das geht ja gar nicht.
Unter anderem ich.
Ja, genau. Da fühle ich mich halt mittlerweile bestätigt, aber trotzdem, obwohl ich ihn positiv gesehen habe, so krass, wie er jetzt in diesen Playoffs gespielt hat, habe ich ihn ja selber nicht gesehen. Also von daher, er hat mich ja auch nochmal wirklich krass positiv überrascht. Und das gilt für das gesamte Hawks-Team. Also natürlich hatten sie im Endeffekt auch Glück, dass sie gegen ein ziemlich dämliches Sixers-Team in den Conference-Semifinals gespielt haben und deswegen da eine Runde weitergekommen sind. Aber das sagt sich so leicht und da muss man halt trotzdem ja auch erstmal diese Serie gewinnen. Und das haben sie halt geschafft und auch auf eine sehr chaotische Art und Weise. Es ist zwar immer noch so, dass wenn ich so zurückdenke, wie konnte das eigentlich passieren, dass Philly diese Serie verloren hat, da bin ich immer noch teilweise so ein bisschen am Rätseln. Aber sie haben es nun mal geschafft und sie haben auf jeden Fall, wenn man bedenkt, wo sie am Anfang der Saison waren, wo halt irgendwie einige Leute geholt wurden, auch in der Free Agency, und man dachte, okay, hier starten die jetzt den Angriff. Also so den, die wollen jetzt irgendwie oben mitmischen. Dann erstmal einen ziemlich katastrophalen Saisonstart gehabt. Und dann sind sie aber voll durchgestartet. Und das war jetzt auf jeden Fall eine absolute Overachiever-Saison. Ich bin jetzt halt mal sehr gespannt, wie es weitergeht, weil sie halt, die meisten Leute, die sie haben, sind ja fix unter Vertrag, aber John Collins halt nicht. Der ist jetzt Restricted Free Agent. Der will anscheinend gerne einen Maximalvertrag haben, weil er hat, glaube ich, vor der Saison irgendwie, was war das? Ich glaube, 5 Jahre 90 oder 4 Jahre 90. Ja, genau, 4 Jahre 90 hat er, glaube ich, abgelehnt. Das heißt, also das deutet ja an, in welche Richtung es gehen würde. Finde ich eine spannende Entscheidung, weil ich ihn als Spieler schon mag und mir gleichzeitig immer nicht ganz sicher bin, kann man dem jetzt einen Maximalvertrag geben? Aber das ist halt das, was jetzt ansteht. Und ich glaube, sie müssen jetzt halt auch bewerten. Und das ist, glaube ich, für so ein Front Office auch nicht so leicht. Also wir als Beobachter können ja immer, also uns den Mund darüber fusselig reden, war das jetzt ein Flug? Haben die, sind die nur durch Glück so weit gekommen? Diese ganzen Scheißdebatten, die eigentlich keiner hören will. Ein Front Office muss sich diese Gedanken natürlich machen. Also die müssen ja bewerten, sind wir jetzt wirklich so gut? Was fehlt uns noch? Kommen wir vielleicht nie wieder dahin? Oder also ist das vielleicht so ein bisschen täuschend? Also sind wir in Wirklichkeit vielleicht gar nicht so gut, dass wir nächstes Jahr auch den nächsten Schritt machen können, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Brooklyn mischt wieder mit, die Bucks gehen ja nirgendwo hin, irgendwas wird in Philly passieren, aber ein gutes Team werden die wahrscheinlich bleiben, weil
die Bulls kommen.
Also solange sie Embiid haben, ja genau, die Bulls kommen. Das wird wahrscheinlich Prio 1 sein, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber man muss halt so als Front Office dann realistisch bewerten, wo stehen wir denn da in diesem Kräfteverhältnis und wo stehen wir, wenn wir jetzt John Collins behalten oder wenn wir ihn verlängern und dann versuchen zu traden oder was auch immer, das müssen die halt sehen. Und ich würde sagen, es spricht viel dafür, run it back, versuch's nochmal. Also unter anderem deshalb, weil DeAndre Hunter jetzt in den Playoffs so gut wie gar nicht zur Verfügung stand, der zu Beginn der Saison aussah wie der beste oder zweitbeste Hawks-Spieler, also der einfach wirklich richtig, richtig gut war. Cam Reddish kam ja jetzt auch erst zum Ende der Serie zurück und hat dann teilweise richtig gut ausgesehen. Also sie haben ja viel junges, gutes Talent. Und auch ein Bogdanovic ist ja noch ein junger Spieler zum Beispiel. Sie haben auch noch Kevin Huerter, auch noch Legende. Und von daher, ich denke, sie werden halt Collins irgendwie halten. Aber ich weiß nicht, ob es vielleicht eine finanzielle Schmerzgrenze oder so gibt. Ich weiß nicht, wie siehst du denn die Hawks? Also gerade so auch, wenn du jetzt auf die Offseason schaust.
Ja, es ist eine relativ spannende Situation, weil einerseits sagst du ja richtig, sie haben alle, also alle unter Vertrag und können, also abgesehen von Collins jetzt. Aber ich meine, ich glaube, Collins ist halt so quasi das erste Puzzlestück sozusagen und halt wie du dieses Team bewertest. Also weil irgendwann, also ich glaube, Trey kann jetzt diesen Sommer sogar schon eine Extension unterschreiben, die dann erst 2023 einsetzen würde.
Genau, dann kann man dankbar dafür sein, dass er nicht im All-NBA-Team war, by the way. Da können sie die Hawks sich darüber freuen, dass er nicht im All-NBA-Team war, weil er dadurch deutlich weniger verdienen kann.
Das stimmt. Und auch Huerter kannst du theoretisch diesen Sommer verlängern, sonst wird er nächsten Sommer auch Restricted Free Agent. Das heißt, du hast da schon jetzt irgendwie Entscheidungen und dann kommen ja auch noch Hunter und Reddish und Okongwu und so. Das heißt, du musst ja im Endeffekt, die haben ja jetzt also einen riesen Pool an jungen Spielern, die scheinbar größtenteils ein wahnsinniges Talent mitbringen. Also du hast ja schon gesagt, auch Reddish hat viel aufblitzen lassen jetzt in den Playoffs und sind ja relativ überzeugt. Ich habe irgendwo gelesen, dass Nate McMillan sehr viel Paul George in ihm sieht. Also hat Nate McMillan so gesagt.
Ja.
Und klar, ist natürlich auch immer ein netter Vergleich und schnell gezogen und so. Und man lobt gerne seinen eigenen Spieler auch 3 Meter weiter als jetzt vielleicht einen anderen Spieler. Aber trotzdem sind es ja alles Geschichten. Das heißt, wenn du jetzt mit Collins groß verlängerst, wenn du nicht 100% überzeugt bist, dann heißt es ja hinten raus, dass du eventuell mit jemand anderem nicht verlängern kannst, beziehungsweise jemand anderem nicht den Betrag bieten kannst, den er gern hätte. Also ich habe auch ein Interview gelesen oder halt so ein paar Sätze vom Besitzer, der dann eben auch gesagt hat, also wir wollen hier ein gutes Business führen natürlich. Das heißt, wir werden nicht alle Spieler halten können. Und im Endeffekt, also da ging es dann auch irgendwann um Tax, das war bei The Athletic war es, Und da ging es auch irgendwann um die Tags und ob sie die halt bereit wären zu zahlen. Die sagen halt für einen, und da sind wir auch wieder an dem Punkt, den du vorher angesprochen hast, eben wie sie es eben selber sehen, ob es ein Flug war oder ob sie wirklich so gut sind. Für ein durchschnittliches Team zahlen wir keine Tags. Für ein sehr gutes Team, wenn wir dann Tags zahlen müssen, so be it, hat er dann gesagt. Also, und da ist, glaube ich, Collins halt eben so dieser erste, dieses erste Puzzlestück oder dieser erste Dominostein. Und ich meine, ich habe mich auch, also ich habe mich auch gefragt, war es jetzt eben, war das irgendwie so eine einmalige Chance? Also auch, weil ja sozusagen die Veteranen, die dieses Jahr noch sehr gut waren, wie jetzt Gallinari, wie jetzt Williams, nicht, dass sie nächstes Jahr nicht mehr so gut sind, aber da lässt ja vielleicht irgendwann auch die Fitness so ein bisschen nach. Das heißt, vielleicht kommen dann auch Teams, die sich die besser rauspicken können in der Defense.
Ich glaube, bei Williams läuft sogar der Vertrag aus, oder?
Also Williams läuft aus, richtig, richtig. Da sind sie, glaube ich, auch in Gesprächen, wie es weitergehen kann. Aber ja, Collins ist halt irgendwie so eine Sache, ne? Er hat jetzt, was ich bei ihm irgendwie speziell finde, also einerseits sagt er, er will in Atlanta bleiben. Und ich finde auch so seine Aussagen zu dieser Vertragsverlängerung, die letzten Sommer nicht funktioniert hat, als er gesagt hat, hey, also es waren halt einfach zwei Parteien, sie haben gesagt, was sie bieten. Ich hatte meine Forschung, wir lagen auseinander. Es war dann aber kein Streit, sondern wir wollten einfach mal schauen, okay, wie sieht es denn nächstes Jahr aus? Also fand ich eine sehr, sehr, ja, nüchterne Sicht auf die Dinge und könnte mir deswegen, glaube auch deswegen nicht, dass es da irgendwie, dass man da jetzt irgendwie schon vorbelastet in die Verhandlungen geht.
Nee, das glaube ich nicht.
Und gleichzeitig fand ich halt auch, dass er sich halt, ich meine, individuell, ist ja oft so Contract hier, okay, jetzt lege ich halt meine dicken Zahlen auf. Und bei ihm war es irgendwie so, er hat halt das gemacht, was das Team so ein bisschen von ihm gebraucht hat. Klar, hat jetzt auch nicht immer alles perfekt funktioniert, aber es war wirklich, er hat halt schon so gezeigt, dass ihm dieser Wert fürs Team quasi vor eigenen Zahlen geht, was ja ein sehr, sehr wertvoller Aspekt ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie groß sie diesen Wert jetzt halt irgendwie bewerten. Und ja, auch im Zusammenhang eben mit den anderen, mit Reddish, mit Hunter, mit Okongwu, die ja dann theoretisch auch irgendwie mal auf größerem, also auf der 4 spielen könnten. Oder beziehungsweise, klar, also ich finde es wahnsinnig schwierig, da wirklich so eine Grenze zu machen, weil es gibt ja auch andere Teams, die eventuell für ihn mitbieten können. Oder sicherlich auch für ihn mitbieten werden. Keine Ahnung. Ob jetzt Dallas oder weiß ich nicht. Miami. Ja. Keine Ahnung.
Ja, ist halt immer so die Frage. Es gibt ja nicht viele Teams, die irgendwie Capspace haben, aber ein paar gibt es halt schon. Und
ja.
Letztendlich denke ich aber, im Endeffekt wird es so laufen, er kriegt irgendwo einen Offersheet, unterschreibt das und Atlanta wird das matchen. Ich meine, auch gerade für Hunter und Co. muss das ja erstmal noch nichts heißen, weil man kann ja auch ihn dann traden, wenn es bei ihnen, also
absolut,
bei
ja,
den
klar,
anderen dann
klar.
Zum Beispiel um einen neuen Vertrag geht. Aber ich finde auch, dass er im Lauf der Playoffs, also nicht ganz so auf dem Level von Young, aber trotzdem schon auch viel für sein eigenes Standing getan hat. Weil, also über die ersten Jahre war er ja jemand, der hat diese Zahlen aufgelegt, von denen du sprichst. Also glaube, vor allem sein zweites Jahr in der NBA war ja im Prinzip so ein klassisches Contract-Year, weil er da halt irgendwie sehr, sehr laute Zahlen aufgelegt hat. Ich glaube, er war ja sogar bei 2010 oder so am Ende, aber er hat halt jetzt gezeigt, dass es teilweise defensiv wirklich funktioniert hat. Also ich meine, er hat sich teilweise mit Embiid aufgerieben, wo man jetzt auch dachte, da muss er echt Kanonenfutter sein. Und war er teilweise auch, aber er hat halt dieses Duell irgendwie angenommen und er hat offensiv versucht, seinen Teil beizutragen und nicht irgendwie die Offense an sich zu reißen oder so. Er ist ja jemand, der absolut ein explosiver Scorer sein kann, aber der halt in diesem Kollektiv erstmal mehr eine andere Rolle hatte. Also so als jemand, der viel abrollt, der explosiv vom Korb abschließt, der teilweise auch mal irgendwie, das fand ich auch ganz lustig, hat ja auch alle schwierigen Midranger, die er genommen hat, hat er getroffen in diesen Playoffs. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant, aber er hat ja im Prinzip schon wirklich viele Fähigkeiten gezeigt und halt auch gerade diese Drecksarbeit geleistet. Und das ist, glaube ich, was so ein bisschen auch bei ihm so dieses Standing korrigiert hat, weil er vorher, glaube ich, schon mehr so als All-Offense-No-Defense-Spieler galt.
Ja,
das war halt in den Playoffs einfach nicht. Und ich glaube, das spricht dann auch sehr für ihn und das spricht auch sehr für ihn, dass man ihn dann auch im Team behalten will.
Ich glaube, als Teil des Teams hat er sich extrem gut hervorgetan irgendwie. Und ich meine, im Endeffekt, er ist ja auch in der Community in Atlanta relativ aktiv. Also ich glaube, er ist halt, also als Ganzes für die Atlanta Hawks, glaube ich, hat er einen relativ hohen Stellenwert mittlerweile. Könnte ich mir vorstellen, so wirkt es auf jeden Fall. Und wie du sagst, also in den Playoffs hat er halt genau die Lücken gefüllt, die er füllen sollte im Endeffekt. Und das ist ja, ich meine, so ein Spieler kann wertvoller sein als jemand, der dir halt regelmäßig 20 Punkte liefert, aber halt das Abrollen vergisst. Oder halt sagt, oh nee, das ist mir jetzt zu stressig da hinten. Ich schmeißt dann vorne lieber irgendwie einen Dreier oder keine Ahnung. Also von daher, ich könnte es mir irgendwie auch vorstellen. Vielleicht noch ganz kurz zu den Clippers, bevor wir raus müssen, die auch im Urlaub sind. bei denen ist jetzt junges Talent nicht ganz so deutlich vorhanden. Trotzdem stehen irgendwie so ein paar Entscheidungen an. Dieser Kawhi könnte ja Free Agent werden, beziehungsweise wird, glaube ich, Free Agent. Nee, könnte.
Spieleroption.
Player Option.
Hä? Spieler, ja, genau. Spieleroption.
Genau. Und wie gesagt, ich glaube, das Thema, ich würde es gerne kurz abhandeln, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er geht. Also die Clippers haben dieses Jahr genug gezeigt, dass er jetzt nicht enttäuscht ist, beziehungsweise sich denkt, okay, das wird hier nichts mehr. Und gleichzeitig, also er wollte immer nach Southern California und jetzt ist er da und deswegen glaube ich einfach nicht, dass er weiterzieht.
Ich glaube es auch nicht und gleichzeitig bin ich bei Kawhi nicht in der Lage, ihn irgendwie einzuschätzen.
Wir wissen immer noch nicht, was er am Knie hat.
Genau, wir wissen nicht, was er am Knie hat. Wir wissen nicht, ob er die Playoffs gucken wollte oder ob er in Wirklichkeit vielleicht auf seinem Handy irgendwas anderes gesehen hat oder so, während er dann da war. Man kann ihn ja einfach nicht einschätzen, weil er nichts sagt. Er gibt ja nicht mal Exit-Interviews und solche Geschichten. Ich weiß nicht, ob er Paul George mag. Ob er vielleicht sagt, so, das war schon gut in diesen Playoffs, jetzt ist sein Wert hoch. Raus mit ihm. Bringt mir wen anders. Bringt mir Damian Lillard. Und wenn nicht, dann gehe ich nach Dallas. Was auch immer. Also ich glaube das alles nicht. Aber ich kann es auch nicht beurteilen, weil es einfach Kawhi ist. Und Kawhi ein stummes Kerlchen ist. Und ich glaube auch teilweise vielleicht ein kleines bisschen komplizierter ist, als es so wirkt, weil man ihn immer so einfach nur, das ist der stoische Typ, der kommt zur Arbeit, der spielt hart, der macht irgendwie sein Ding und auch, da kannst du dich halt drauf verlassen. Also sportlich ist das ja der Fall. Aber bei allem drum herum, irgendwie mit San Antonio, auch mit Toronto, wie lange sich das alles dann gezogen hat und wo es dann am Ende nicht geklappt hat oder so, ich bin da einfach dann quasi nicht restlos überzeugt und gleichzeitig glaube ich aber natürlich auch, dass er bei den Clippers bleibt. Also ich denke, der wird halt wahrscheinlich einen 1+1-Vertrag machen und dann nächstes Jahr, wenn er, glaube ich, die 10 Jahre Off-Service hat und Bird Rights, dann kann er halt einen viel fetteren, längeren Vertrag noch unterschreiben. Ich nehme an, dass er dann das machen wird. Vielleicht ist er jetzt auch schwerer verletzt, als wir denken und will dann jetzt schon den langfristigen Vertrag nehmen für Sicherheit. Ich denke mir allerdings, bei Spielern mit solchem Stellenwert, wir haben es ja gerade bei KD gesehen, der hat auf dem Achillessehnenriss einen neuen Maximalvertrag über viele Jahre bekommen.
Und war dann auch in Ordnung.
War dann auch in Ordnung. Und das, obwohl man ja ein Jahr davon schon mal komplett in den Sand gesetzt hat, weil er da halt einfach nur mit Reha beschäftigt war. Macht man halt trotzdem. Und so wäre es ja bei Kawhi auch. Und von daher ist es irgendwie, letztendlich wird er es entscheiden und wir alle warten mal ab. Vielleicht trifft er sich auch mal mit irgendeinem anderen Team, aber ich kann es mir eigentlich wirklich auch relativ schwer vorstellen, dass er da weggeht.
Das einzige Szenario, das ich mir halt vorstellen kann, ist, dass er im direkten Duell so dermaßen angetan war von Patrick Williams, dass er sagt, okay, den will er unbedingt unter seine Fittiche nehmen und formen quasi, spielerisch natürlich. Und deswegen halt, ne, das ist, also sonst, alles andere ist für mich absolut undenkbar.
Ja, absolut. Spannender ist wahrscheinlich Regidius Emenergildo Jackson.
Absolut, absolut. Der ja ziemlich gute Playoffs gespielt hat, der jetzt wahrscheinlich auch dadurch einer der interessanteren Free Agents ist, weil die Klasse ja nicht mehr ganz so stark ist, sollte eben Kollege Kawhi nicht Free Agent werden. Und dem die Clippers, glaube ich, rund 10 Millionen bieten könnten, wenn sie wollten.
Genau,
ich könnte
wegen
mir,
Early Bird Rights und Co.
Ja, genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie das sehr gern tun werden. Die Frage ist halt, ob es andere Teams gibt, die Jackson bedeutend mehr bieten werden, beziehungsweise ob Jackson dann sagt, nehme ich, oder ob er nachdem, also er hat ja dieses sehr emotionale Interview nach dem Playoff ausgegeben und in dem er gesagt hat, dass halt dieses Team oder diese Jungs ihn halt wieder zurückgeholt hätten sozusagen. Er hat schon überlegt, ob er weiter Basketball spielen will und hat dann und Paul George, also sein Kumpel, sie hätten ihm nochmal vertraut und so und jetzt, also dadurch wäre er wieder hier. Also ich meine, da bin ich halt, ob das, also wie viel Wert das dann hat und ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas einen Wert hat, weil dieses Interview, das kam schon sehr, sehr ehrlich rüber und ja, dass er dann sagt, nee, also ich möchte hier bleiben, ich habe hier irgendwie für mich optimale Bedingungen vorgefunden und das sind halt Leute, die quasi zu mir gestanden sind, als ich eigentlich, also ich meine, wir haben auch oft genug Fragezeichen hinter den Namen Reggie Jackson gesetzt und von daher, ich weiß nicht.
Ich meine, er ist ja letztendlich auch in der Situation, er hatte ja auch schon mal einen 80-Millionen-Vertrag. Also ist ja nicht so, dass es für ihn jetzt der erste große Vertrag ist, um den es geht. Aber deswegen glaube ich schon auch, dass dieser Wohlfühlfaktor eine Rolle spielen kann. Und gleichzeitig, ich weiß jetzt nicht, ob irgendein Team zwingend mehr als diese 10 Millionen bieten kann.
Ist natürlich die andere Frage, klar.
Es gibt natürlich ein paar Teams mit Cap Space, aber wer braucht denn Point Guards? Das muss man immer dazu sehen. welche Point Guards sind auf dem Markt. Also, weil es ist keine tolle Free Agency Klasse, aber Point Guards, du hast wahrscheinlich Chris Paul, du hast Mike Conley, du hast Kyle Lowry, du hast Dennis Schröder, das sind schon
Lonzo.
Ein paar Leute, die, genau, Lonzo als Restricted Free Agent spielt da auch noch mit rein. Es gibt da schon ein paar fähige Leute und es gibt nicht so viele Teams, die Point Guards brauchen. Und Jackson ist ja wiederum auch, also seine beste Rolle hat er jetzt bei den Clippers eigentlich nicht als Point Guard gefunden, sondern eher als zweite Scoring-Option, als jemand, ja, der so in erster Linie dafür da ist, um Würfe zu treffen. Und in der Rolle war er auch über die ganzen Playoffs wirklich sehr gut. Also gerade als Kawhi dann raus war und George zur Nummer 1 wurde, ist Jackson ja einfach wirklich quasi in der Hackordnung noch aufgerückt und hat das, ja, hat das super gemacht. Also passte sehr gut. Aber also ein Team wird ihn ja jetzt nicht als den Franchise-Point Guard verpflichten. Wir haben ja vorher über ein paar Jahre gesehen, wie Reggie Jackson Franchise-Point Guard, wie das funktioniert. Das funktioniert halt einfach nicht so gut. Ihn aber als, keine Ahnung, deinen dritt- oder viertbesten Scorer von einem guten Team zu haben, das kann schon funktionieren. Und da glaube ich aber, wie gesagt, nicht unbedingt, dass da jemand, keine Ahnung, 16, 17 Millionen im Jahr bietet, sondern vielleicht eher so diesen Bereich, was die Clippers halt auch bieten können oder Mid-Level-Exception. Das war jetzt dieses Jahr 9,6 Millionen. Das ist dann wahrscheinlich nächstes Jahr auch irgendwo in dem Bereich. Ich denke eher, dass er da landen wird. Aber mal schauen. Letztendlich, wie heißt das so schön? It only takes one asshole. Also wenn es dann ein Team gibt, das sagt, nee, Rigidius, das ist unserer, der kriegt so und so viel Geld, dann kann das natürlich passieren. Aber eigentlich glaube ich, wenn sie wollen, sind die Chancen ganz gut, dass er bleibt. Genau wie Batum, wo sie noch weniger Geld eigentlich bieten können. Bei dem könnten sie nur diese Taxpayer-Mid-Level geben, die bei 5 irgendwas, glaube ich, liegt. Oder nicht mal ganz, so ein bisschen darunter noch liegt. Der kriegt aber halt auch die nächsten beiden Jahre noch jeweils 9 Millionen aus Charlotte, aus seinem exzellenten Vertrag, den er vorher hatte, wo er halt rausgekauft wurde. Das heißt, der, wenn er sagt, hier bei den Flippers hat's gut funktioniert, Steve Ballmer verspricht mir später auch noch mein eigenes Café im Staples Center, was ich für ihn da, oder, ach nee, Quatsch, in der neuen Halle, die sie bauen.
Stimmt, ja.
Das funktioniert alles. Warum nicht? Dann bleibt er auch. Also ich glaube, die Chancen, um das Team eigentlich ungefähr so zusammenzuhalten, wie es dieses Jahr war, sind eigentlich gegeben.
Ich finde es ganz interessant, weil letztes Jahr hatten wir so diese Clippers, so irgendwie dieser Scherbenhaufen, und es hat irgendwie so an Zusammenhalt gefehlt. Und jetzt hast du eben so ein Team, wie du sagst, das hat irgendwie so den Eindruck erweckt, als würde es gern zusammenspielen und als würde es auch gern so bleiben. Und ich meine, wir haben ja oft genug drüber gesprochen, Steve Ballmer, ich glaube, Geld ist jetzt nicht das Problem. Und die Clippers haben deswegen, glaube ich, auch nicht, dass die großen Veränderungen geben wird, oder kann ich es mir nur schwer vorstellen, weil wir haben ja gesehen, was möglich ist. Also wenn Kawhi fit ist, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass sie in die Finals marschieren und dann am Ende vielleicht auch das Ding holen. Und Ibaka spielt ja dann noch mit rein. Ich glaube, der hat eine Player-Option, die er, denke ich, ziehen dürfte, weil,
denke ich auch, wegen
der, war lange verletzt.
Ja, genau. Der wird jetzt nicht zwingend einen besseren Vertrag bekommen,
glaube ich. Ja. Genau. Und das ist auch, ich meine, aber trotzdem, wenn er fit ist, hat jetzt dieses Jahr nicht optimal funktioniert aufgrund diverser Faktoren, also gerade eben die Gesundheit. Und ja, wenn er fit ist, hätte er ihn auf jeden Fall relativ gut getan, so theoretisch, wenn er nochmal an Toronto-Zeiten anknüpfen kann. Und deswegen, ja, glaube ich einfach, man hat jetzt bei den Clippers echt gesehen, dass dieses so ein Jahr hinten raus, quasi mit einem Jahr Verspätung, dass dieses Versprechen durchaus sich erfüllen kann. Und dann halt, ja, mal sehen.
Denke ich auch. Also für mich ist das ein Team, das gezeigt hat, dass es nächstes Jahr nicht Favorit Nummer 1 ist, aber halt mit in die Konversation auf jeden Fall gehört. Und man weiß, wie das ist. Also gerade auch bei Leuten wie Ballmer, der wahrscheinlich sich eigentlich lieber den safen Erfolg kaufen würde. Der will natürlich lieber eine Garantie haben. Deswegen, wenn er die Möglichkeit hat, über irgendwas ganz Verrücktes noch wen da reinzubekommen, der das Team nochmal verstärken kann, wird der, glaube ich, keine Kosten und Mühen scheuen. Da kann man vielleicht auch sogar noch einen Schritt machen. Aber Stand jetzt mit dem, was die Clippers haben, könnte man auch nächste Saison ganz gut arbeiten. Und ich finde, was man dazu sagen muss, sie haben auch nochmal gezeigt, dass Tyronn Lue wirklich ein scheiß guter Playoff-Coach ist. Absolut. Also jetzt mal abgesehen von den etwas unnötigen, immer in jeder Serie die ersten beiden Spiele abgeben. Und also die 2 Fail-Out-Games pro Serie müssen einfach sein. Er ist schon einfach sehr gut da drin, im Lauf einer Serie dann die richtige Rotation zu finden, die richtigen Anpassungen zu finden, die dann auch teilweise wieder zurückzunehmen, damit sich der Gegner nicht zu sehr dran gewöhnt und so. Also dieses, haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, aber dieses von wegen, der Coach von LeBrons Gnaden ist er halt nicht, sondern das ist schon jemand, also der gerade in den Playoffs, finde ich, echt sehr, sehr gut da drin ist, dieses Schachspiel quasi voranzutreiben.
Absolut. Also, und deshalb finde ich auch, sind die Clippers, also es wirkt wesentlich gefestigter, beziehungsweise man weiß oder man denkt viel mehr zu wissen, als man letztes Jahr getan hat, finde ich irgendwie. Also, wie gesagt, du hast jetzt eben Ty Lue und du hast diese Basis, ja, wie gesagt, keine Ahnung, wenn es die Möglichkeit gibt, Lillard zu holen und dann müssen sie halt irgendwie Paul George dafür abgeben, wer weiß, was sie dann machen. Aber jetzt mal so grundsätzlich, wenn jetzt nichts Verrücktes kommt, glaube ich, dass der Kern mehr oder weniger bleibt. Und dann, wie du sagst, haben sie auch gute Möglichkeiten damit, nächstes Jahr um die Finals, um die Conference Finals, um den Titel mitzuspielen. Denke ich schon.
Ja. Sie haben immerhin schon mal den Fluch gebrochen, einmal die Conference Finals zu erreichen.
So ist es. Und dann der nächste Schritt kann ja dann demnächst folgen.
Genau. Schritt 3, Profit.
So ist es, genau. Damit haben wir es, oder?
Ja.
Wunderbar. Dann bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Solltet ihr zum ersten Mal dabei gewesen sein, könnt ihr es natürlich gern weitererzählen, sollte es euch gefallen haben. Und sollte es euch gefallen haben, könnt ihr uns auch sehr gerne abonnieren bei Spotify, bei Apple Podcasts, wo ihr uns auch gerne Rezensionen hinterlassen könnt, bei Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Hört uns überall, wo ihr normalerweise so hört. Und folgt uns auch sehr gerne auf Twitter, Facebook oder Instagram. Schreibt uns auch sehr, sehr gerne an. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch gerne mal bei Patreon vorbeischauen. In diesem Sinne, genießen wir jetzt, würde ich sagen, alle die Finals und freuen uns auf Spiel 2. Also, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.